hoffe, ich schockiere keinen, wenn ich uns erinnere, dass Heiligabend nur noch 3 Tage entfernt ist. Wie bereitet man sich am besten an dieses Gedenken an Christi kommen vor? Und ich dachte mir, wo wir schon das Jahr über das Alte Testament betrachtet haben, die beste Vorbereitung ist Gottes Vorbereitung. Und deswegen wollen wir heute Maleachi anschauen, weil das war Gottes Vorbereitung, die er dem Volk Israel gegeben hat, sich auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Und ich gebe noch mal ganz kurz einen zeitlichen Überblick hier. Wir hatten gesehen, 586 vor Christus ist Juda ins Exil gegangen. Dann durften sie ungefähr 70 Jahre später zurückkommen. Der Tempel wurde gebaut, Esra ist zurückgekehrt, Nehemia hat die Stadt wieder aufgebaut. Und jetzt kommen wir heute zu dem vorletzten Kreis, Maleachi 430 vor Christus, ungefähr ist, wo er gedient hat. Und dann kommen die sogenannten 400 stillen Jahre bis zur Geburt von Jesus Christus. Das heißt, dieses ist Gottes letzte Botschaft vor dem Kommen des Messias. Johannes der Täufer kommt noch dann direkt vorher, aber es ist quasi im Alten Testament das Letzte, was Gott ihnen noch sagen möchte, zu sagen, hier ist, was ich euch mitgeben möchte, damit ihr bereit sein werdet, für wenn der Messias kommt. Was sollen wir tun? Maleachi 3, Vers 1. Dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Er beginnt mit dieser Aufforderung, siehe, das heißt, achte auf Gottes Wirken. Er sagt, siehe, pass auf, verpass es nicht. Siehe, ich sende meinen Boten. Das Wort mein Bote auf Hebräisch ist Maleachi. Also das ist der Name von dem, der das Buch schreibt. Sein Name bedeutet mein Bote. Und er sagt, ich sende Maleachi, aber ich werde noch einen anderen Boten senden, der wird den Weg vor mir bereiten, spricht der Herr der Heerscharen. Das heißt, er sagt hier, pass auf, da wird jemand kommen und der wird den Weg vor mir, vor Gott bereiten und zu seinem Tempel kommt der Herr. Er sagt also, da wird jemand kommen, der wird den Weg vor Gott, vor mir, bereiten, zu seinem Tempel kommt der Herr. Also Gott kommt zu seinem Tempel. Er kommt als Mensch. Und das ist diese Vorbereitung. Und er sagt, plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Sie werden überrascht sein, wenn das geschehen wird, obwohl er es ihnen hier vorhersagt. So ähnlich wie bei uns. Ja, wir alle wissen, Weihnachten kommt und doch sind wir überrascht. Ist jetzt doch schon da. Und genauso bei ihnen damals auch. Sie wünschten sich, dass er kommt. Das steht hier auch. Kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Ihr wünscht euch dieses, ihr verlangt danach. Aber ihr seid trotzdem nicht bereit, weil er nicht so ist, wie ihr euch das wünscht. Menschen wollen oft Gottes Hilfe für ihre Ziele. Aber Gott will uns helfen, unsere Ziele anzupassen. Sie haben sich gewünscht, dass Gott kommt. Aber sie wollten ihn als ihren Helfer haben. Zu sagen, Gott, wir brauchen ein bisschen Unterstützung hier. Also diese Bedrängnisse durch die, zu dem Zeitpunkt, war das noch unter persischer Herrschaft, später dann unter den Griechen, unter den Römern. Wir wollen Unterstützung, dass du die wegjagst. Und wir wollen, dass die Steuerlast nicht so groß ist. Und wir wollen, dass unsere Ernten gut werden. Wir wollen deine Unterstützung, damit du uns hilfst, unsere Ziele zu erreichen. Und Gott sagt, ich werde kommen. Aber nicht, um eure Ziele zu unterstützen. Sondern damit ihr lernt, dass ich andere Ziele habe. Und das wird sich in meinem Kommen zeigen. Die Vorbereitung wird geistlicher Natur sein. Und das stellt er auch in den letzten beiden Versen dar. Da spricht er noch einmal von diesem Boten. In auch Maleachi 3, 23 und 24, bei einigen wird es Kapitel 4, Verse 5 und 6 sein, aber die letzten beiden Verse im Alten Testament, da steht, siehe, nochmal dieses, passt auf, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Er sagte, siehe, pass auf, ich komme, aber die Vorbereitung, die ich haben möchte, ist, dass die Herzen sich wenden, dass da wieder eine Hingabe zueinander ist und eine Hingabe zu dem Herrn sein wird. Er wird so kommen und sie vorbereiten. Und Jesus sagt, als er dann auf der Erde ist, das ist geschehen. Und da kommt genau die Frage, und ich habe das hier, glaube ich, als Text, genau, Matthäus 17, die Jünger fragen ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Und sie sagen das, weil sie Maleachi 3 kennen. Und sagen, das steht doch da, der wird zuerst kommen, vor dem großen Tag des Herrn. Was ist mit diesem Elia? Er aber, das ist Jesus, antwortet und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Er sagte, da kam jemand und der wird diesen Weg vor mir, dem Herrn, hier bereiten. Und er wird zu seinem Tempel kommen. Und Jesus sagt, das ist schon geschehen in Johannes dem Täufer. Und so können wir sehen, wie sich vieles im Neuen Testament genauso erfüllt hat, wie es im Alten Testament vorhergesagt war. Wir haben vorhin schon in der Einleitung von Zacharia gehört und jetzt eben auch hier diese Ankündigung von Johannes dem Täufer. Aber er warnt hier auch, dieser Tag des Herrn wird kommen, der große und furchtbare. Und er warnt dieses zu kommen, Ende Vers 24, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Er sagt, ohne diese Vorbereitung, ohne eine Umkehr wird es zum Bann kommen. Dieser Bann wurde gebraucht im Alten Testament, als die Israeliten das Land eingenommen haben und die anderen Völker unter dem Bann waren. Das hieße, keiner von ihnen durfte am Leben bleiben. Es war die vollkommene Zerstörung. Du sagst, aber das ist doch gar nicht geschehen. Wie sollen wir das verstehen? Nun, es gibt zwei Teile. Es gibt einmal das Angebot und dann die Ablehnung. Oder ich habe es mal so formuliert, Jesus kam als Kind in der Krippe, um die Welt zu retten, und er kommt wieder als König, um die Welt zu richten. In diesen zwei Teilen wird sich dann genau das erfüllen, was hier vorhergesagt wird. Und das ist, was Jesus dann während seines ersten Kommens über ihn gesagt wird, in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das war die Absicht seines ersten Kommens. Und er ist noch nicht wiedergekommen, das heißt, dieses Angebot steht noch. Das Angebot ist noch da, zu sagen, ich bin gekommen und ich möchte retten, ich möchte helfen, ich möchte, dass ihr erkennt, zu sagen, ich will euch nicht zerstören, ich will euch nicht mit dem Bann schlagen, ich will euch nicht verdammen. Aber dafür braucht ihr Rettung und dafür ist Jesus gekommen. Aber so wie Israel beim ersten Kommen nicht bereit war, warnt Jesus, dass wir daraus lernen und bereit sein sollen. Bisschen später in Lukas 12, Vers 40 sagt er, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Auch ihr werdet überrascht sein, wann der Herr dann tatsächlich wiederkommt. Aber wie können wir dann bereit sein? Nun, wir haben schon gelesen, dass er gesagt hat, ich sende meinen Boten und den werde ich gebrauchen, um euch vorzubereiten. Und wir haben gesehen, das ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer und Jesus haben die gleiche Botschaft gebracht, nämlich Markus 1, Vers 15, Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Art von Vorbereitung, die Gott sieht, dass die Herzen dann vorbereitet sind für sein Kommen. Wenn wir erkennen, Buße tun. Ich glaube, das ist für viele so ein bisschen schwammig, gerade in der deutschen Übersetzung, weil das ist das Wort tun ja drin. Und viele denken bei Buße tun, ich muss etwas tun, um zu büßen, um zu zeigen, dass es mir wirklich leid tut. Aber es ist eigentlich mehr eine Einsicht, dass ich in die verkehrte Richtung gegangen bin, aber es beinhaltet auch eine Umkehr. Und er sagt, okay, erkennt, dass ihr euren eigenen Weg, eure eigenen Ziele verfolgt habt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft, dass Gott euch retten möchte, dass er seinen Sohn sendet, damit wer an ihn glaubt, ein neues Leben bekommt, ewiges Leben bekommt und von innen heraus verändert wird. Ja, das kann eine Änderung der Umstände nach sich ziehen, aber es beinhaltet auch diese Herzensänderung, von der hier Maleachi auch geschrieben hat. Und er schreibt dieses und sagt, siehe, ich schicke diesen Boten und der wird euch das nochmal sagen und er wird eure Herzen vorbereiten. Weil Gott ist es wichtiger, auch im Hinblick auf Weihnachten, dass unsere Herzen vorbereitet sind, als dass unsere Häuser geschmückt sind. Nun, wenn du Jesus schon als Heiland angenommen hast, dann erwarten wir ihn nicht mehr als Richter, sondern er ist unser Retter. Und dann heißt es in 1. Thessalonicher 4, wir werden entrückt werden. Also wir brauchen jetzt nicht so, oh, wir warten auf sein Kommen und was passiert dann? Aber er gibt trotzdem diese Warnung weiter und sagt, ja, ich rede ja auch an die, die noch nicht vorbereitet sind. Deswegen auch an Israel gerichtet, wo es ihnen hier sagt, ich will euch vorbereiten. Hier ist, wie ich das tue. Ich sende euch meinen Boten. Der wird euch vorbereiten. Der wird euch erinnern. Der wird diese Botschaft weitergeben. Und ihr könnt vorbereitet sein, wenn ihr diese Botschaft zu Herzen nehmt und erkennt, zu sagen, ja Herr, ich brauche dich und ich glaube, dass der gekommen ist, dass der mein Retter ist. Und er fährt fort dann in Vers 2 bis Vers 4 in Maleachi 3 und sagt, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Okay, ihr habt ja gesagt, ihr wünscht euch sein Kommen herbei, aber bevor ihr euch zu doll freut, überlegt, was das mit sich bringt. Und wenn er hier von dem Tag seines Kommens oder dem Tag des Herrn redet, dann ist dieser Ausdruck zum ersten Mal in Jesaja 13 gebraucht. Und ich nehme daraus Vers 9, Jesaja 13, Vers 9, da heißt es, siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Wenn er von diesem Tag des Herrn redet, dann sagt er, dann ist das nicht etwas, oh, endlich kommt er. Sagt, ja, er kommt, aber er kommt, um Sünder auszutilgen. Und deswegen sendet er den Boten vorher. Weil er sagt, entweder wir sind noch in unseren Sünden und dann muss er uns bestrafen. Oder wir sind von unseren Sünden befreit, dann kommt er als unser Retter. Aber dazu müssen wir zuerst diese Reinigung annehmen. Und deswegen die Aufforderung, lass dich reinigen, sei du so bereit. Und er benutzt hier das Bild und sagt, es ist wie jemand, der Edelmetall reinigt oder die Wäsche, die gereinigt wird. Und wenn er kommt, dann überprüft er, ob sein Standard an Reinheit und Gerechtigkeit eingehalten wird. Hier Vers 2, wer kann es ertragen, denn es wird wie das Feuer eines Schmelzers sein. Und er wird es prüfen zu sagen, entspricht das seinem Standard? Was ist sein Standard? 1. Petrus 1,16 sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Ja? Und deswegen sagt er, okay, erreichen wir seinen Standard, dass wir vor ihm bestehen können. Und wenn du dein Leben reflektierst und wie weit du das eingehalten hast, und wenn ich meins reflektiere, dann stellen wir fest, das wird nicht so heilig sein, wie er heilig ist. Und das ist genau, was er sagen möchte. Ja, pass auf, in uns können wir diesen Standard nicht erreichen. Deswegen brauchen wir seine Gerechtigkeit und er schenkt sie uns, er gibt sie uns, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen uns reinigen lassen und sagen, Herr, ich brauche dieses, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Reinigung. Wir können sie nicht selber bewirken, sondern der Herr muss uns reinigen. Aber wie kann das geschehen? Einmal ein Bad vor Sonntagmorgen zu nehmen, reicht nicht. Damit können wir keine Sünden abwaschen, nur ein bisschen äußeren Dreck. Wir brauchen eine tiefere Reinigung. Und ich habe das eben schon zitiert, deswegen heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht. Er wäscht uns. Er macht uns neu. Ja? Und das verstehen wir doch gerade bei Wäsche auch. Ich denke mal, die meisten haben schon mal irgendwie was gewaschen. Hoffentlich zumindest sich selber. Und, aber wenn du an Wäsche denkst, an Kleidung Wäsche denkst, kann die Kleidung sich selber waschen? Ich streng mich jetzt an und ich reibe Dreck an Dreck. Es wird nur weiter verteilt. Wäsche reinigt sich nicht selber. Wir brauchen Reinigungsmittel und sie muss gewaschen werden. Genau wie wir. Wir können uns nicht selber reinigen, wir reiben nur Dreck an Dreck. Was wir machen können, ist zu sagen, Herr, ich brauche das Blut Jesu Christi, das mich von aller Schuld reinigt. Und wenn ich dann doch wieder im Dreck gewesen bin, in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten, Herr, schmeiß mich wieder in die Waschmaschine. Ich brauche eine neue Reinigung. Ich brauche ein neues Bad. Und das ist, warum er das sagt in 1. Johannes 1, Vers 9. An wen ist das geschrieben? Ist an Gläubige geschrieben. Ja? Das heißt auch als Kinder Gottes zu sagen, Herr, ich brauche diese Reinigung. Er erklärt den Jüngern an einer Stelle und sagt, okay, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Nicht alle von euch, weil Judas das nicht angenommen hat, aber die anderen, ihr seid schon rein, aber ihr braucht auch immer wieder, wenn ihr doch feststellt, hey, da ist wieder neuer Dreck reingekommen, dass wir uns erneut das bekennen. Und dann wird der Herr wieder wohlgefällig auch auf die Opfer blicken. Und wenn der Herr darauf schaut, sind wir bereit, dann geht es ihm weniger um die Gaben als den Geber. In Psalm 51 schreibt David, nachdem er Ehebruch begangen hat, und er hat gesagt, denn du, rede zu Gott, du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Er sagt, ich könnte noch so viele Opfer bringen. Mit dem, was ich getan habe, ich kann nie wieder auf deine gute Seite kommen. Durch gute Werke. Ich kann nie wieder irgendwas bringen, was Gott dann sagt, okay, vergiss all das andere. Das Gute überwiegt jetzt das Böse. Er sagt, es ist unmöglich. Ich kann nichts bringen. Und deswegen sage ich, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, was bringen wir ihm. Oder wir spenden viel oder wir versprechen, nächstes Jahr noch regelmäßiger in die Gemeinde zu gehen oder noch mehr von der Bibel zu lesen oder länger zu beten. Er sagt, es gibt kein Opfer, das wir bringen können, das uns vor Gott gerecht macht. Was er möchte, ist, dass wir demütig unsere Schuld erkennen und ihn um seine Hilfe bitten. Und er hat diese Opfer, die er ja an anderer Stelle gefordert hat, die Brandopfer und die Schlachtopfer, hat er gesagt, das wird Gott nicht wohlgefällig sein. Obwohl die rituell richtig waren. Aber sie können eben das Herz nicht verändern. Und Gott möchte nicht, dass einfach wir eine Formalität einführen, zu sagen, okay, wenn ich nächstes Jahr 53 Mal im Jahr in Gottesdienst gehe, die Bibel ganz durchlese, jeden Tag bete, dann muss es doch Gott irgendwie gefallen. Nein, er gibt absichtlich nicht diese Standards. Die Sachen sind nicht schlecht. Aber wenn ich das tue, damit ich in meinem Tun vor Gott gerecht werde, sagt, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich komme und sage, Herr, ich brauche von dir, ich brauche dein Wort, ich muss mit dir reden, ich muss von dir hören, ich brauche diese, dass du mich ansprichst, auch durch die Verkündigung, dann ist es nicht mehr, ich tue etwas, damit ich gerecht bin, sondern ich tue etwas, weil ich meine Not erkannt habe. Und deswegen sagt er, was dem Herrn gefällt, ist diese demütige Haltung, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Über Jesus wird gesagt, ein Abschnitt in Hebräer 10 bezogen, wo etwas auf diesen Abschnitt hier Bezug genommen wird. Und ich lese den einmal vor aus Hebräer 10. Darfst gerne mit aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. War zu lang für die Leinwand. Hebräer 10, Verse 5 bis 14. Hier ist von Jesus die Rede und es heißt in Hebräer 10, Vers 5, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst, bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber, Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das, was wir durch egal wie viele Opfer niemals vollbringen konnten, hat Jesus für uns vollbracht, als er das vollkommene Opfer wurde. Und es war in dem Sinne, weil er die ganze Zeit den Willen des Vaters getan hat und sich dann als stellvertretendes Opfer für uns gegeben hat. Und wenn wir diese Gerechtigkeit haben, dann werden auch die Gaben, was auch immer wir dem Herrn geben können, ihm wieder wohlgefällig sein. Weil es dann nicht ist, schau mal Herr, was ich tue, das muss doch für was zählen, sondern Herr, du hast für mich vollbracht und ich tue dieses einfach aus Dankbarkeit für das, was du getan hast. Diese Aufforderung, sich so reinigen zu lassen, gilt natürlich konkret für Israel in der Trübsalzeit, auf das ist das hier bezogen, vor seinem Kommen, aber auch wir sollen ein solches Leben führen. In 2. Korinther 7, Vers 1 heißt es, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Beschreibt es und sagt, lass uns darin weitergehen, lass uns danach leben, weil wir gereinigt sind, weil er uns vergeben hat, weil wir eine neue Hoffnung haben. So können wir dann vorbereitet sein auf sein Kommen. Er geht noch einen Schritt weiter in Vers 5 in Maleachi 3. Und da warnt er noch einmal und sagt, und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher, gegen die Falschschwörenden, gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Also noch eine weitere Warnung, sagt, okay, lasst euch reinigen von den Sünden, aber auch, wenn man sagt, Wieso? Ich brauche gar nichts. Ich bin doch gut, sagt er, lass dich überführen. Für die, die Christi Gerechtigkeit nicht haben, droht er hier das Gericht an. Er wird herantreten zum Gericht und ein schneller Zeuge sein. Und dann listet er einige Sünden auf. Weil für Gott ist Gerechtigkeit und Glaube sehr eng miteinander verbunden. In Römer 1, Vers 17 lesen wir, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir bekommen Gottes Gerechtigkeit aus Glauben. Und wichtig bei diesem Glauben und gerade wichtig, auch wenn du mit anderen redest, also weil du hörst das vielleicht häufig, du sagst, fragst jemanden, glaubst du an Jesus? Und die werden häufig sagen, ja. Was sie damit meinen ist, ja, ich glaube, das hat mal so eine Person gegeben. Irgendwie vor langer Zeit und der ist gestorben und betrifft mich nicht weiter. Okay? Aber das verstehen sie als Glauben. Aber was er meint, ist mehr in dem Sinne von Vertrauen. Ich vertraue in diese Person, in Jesus Christus, dass er mich vor Gott gerecht macht. Okay? Und deswegen sagt er, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht, weil er genug Glauben hat, wird er gerecht, sondern weil er in den Gerechten, in Jesus Christus, vertraut, wird Christi Gerechtigkeit uns angerechnet. Das ist, wie er hier sagt, dass es verbunden ist. Wir können nur aus Glauben gerechtfertigt werden. Aber dann, wer gerechtfertigt ist, soll auch gerecht leben, soll danach leben. Die Veränderung soll erkennbar sein. Nun, und dann gibt er hier eine Liste von denen, wo er sagt, die werden nicht vor mir bestehen, sondern gegen die werde ich ein Zeuge sein. Ich werde auftreten und sagen, das ist Sünde und hier hast du dich schuldig gemacht. Nun, und wenn du dir die Liste anschaust, dann denkst du vielleicht, naja, das ist für die ganz schlimm, so Zauberer und Ehebrecher, Meineidige, die andere ausnutzen, sowas. Aber es ist gegen alle, die nur an sich selber denken und andere zum eigenen Vorteil ausnutzen. Woher habe ich das? Er sagt, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen. Ja, wegdrängen von was? Sind einfach, die sagen, ich habe meine Bedürfnisse und andere interessieren mich nicht. Deswegen, wer so ist, er sagte, gegen die wird der Herr als Zeuge auftreten und sagen, du hast hier nicht nach meinem Herzen gehandelt, sondern nach deinem eigenen. Und der letzte Anklagepunkt fasst dann alle vorigen zusammen. Und die, die den Herrn oder die mich nicht fürchten, spricht der Herr. Das heißt, wer ihn ignoriert, wer seine eigenen Wege geht. Für diese Person kommt der Herr nicht als Retter oder Reiniger, sondern als Richter. Nun, die Israeliten hatten ihm vorgeworfen, das dauert alles zu lange. Wenn du Maleachi mit aufgeschlagen hast, in Vers vor unserem Kapitel, in Kapitel 2, Vers 17, da heißt es, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Gott scheint doch einverstanden zu sein, die kommen mit ihrem Bösen die ganze Zeit durch. Wo tut Gott was dagegen? Das waren ihre Vorwürfe. Ja, aber dass er so gehandelt hat, ist nicht, dass es ihm egal ist, nicht, dass er das durchlässt oder dass er es gut heißt, sondern dass er geduldig und barmherzig ist. So heißt es in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Der Grund, warum er noch nicht als Richter zurückgekommen ist, der Grund, warum einiges durchgeht, ist, dass er noch Zeit geben möchte zur Umkehr. Und wir haben damit immer unsere Schwierigkeiten, aber wir sind da sehr wählerisch. Wir wollen immer sehr gerne, dass es bei uns zutrifft, dass Gott oder andere uns nochmal eine Chance geben. Mit uns geduldig sind, wenn es beim ersten, dritten, dreißigsten, hundertsten Mal nicht geklappt hat. Aber wir tun uns häufig schwer, anderen das Gleiche zu gewähren. Aber Gott sagt, das ist der Grund, warum die anderen noch manchmal mit ihrem Unrecht durchkommen. Ich bin noch nicht als Richter zurückgekommen, aber mein Ziel ist, dass alle zur Buße kommen. Mein Ziel ist, dass sie von ihrem eigenen Fehlverhalten überführt werden, dass sie erkennen, so kann ich nicht weitermachen, und dass sie das nutzen, um zu kehren. Und seine Auflistung hier ist nicht dazu da, zu sagen, ja, schau mal, die Leute, das sind die Bösen. Schau mal, die diese Sachen machen. Sondern gerade als Jesus dann wiederkommt und sieht, wie viele auf andere herabblicken und sagen, ja, schau mal, ich bin doch wenigstens nicht wie der Sünder da, wie der Zöllner und wie alt diese Leute, die nicht in die Gottesdienste gehen, die nicht regelmäßig fasten, die nicht so beten wie wir. Er sagt, nee, lass das nicht sein auf als Anklage für andere, sondern als Spiegel vor meinem eigenen Auge. Zu sagen, Herr, wie sieht es bei mir aus? Dafür war es gemeint. Ja, Gott hat keinen Gefallen daran, zu bestrafen. Aber er ist auch nicht bereit, seine Heiligkeit aufzugeben. Im Gegenteil, er sagt hier, er wird als Zeuge auftreten und seine Geschöpfe mit ihrem Fehlverhalten überführen. Und das ist genau, wozu dann der Heilige Geist gekommen ist. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also seine explizite Absicht des Kommens ist zu sagen, er will, dass Menschen erkennen ihre Schuld. Aber da soll es nicht stehen bleiben. Schuldgefühle haben ihre Berechtigung. Aber sie sind nicht das Ziel von Gott. Er will nicht, dass wir ständig mit Schuldgefühlen rumlaufen und sagen, ach, da war ich wieder nicht gut genug und da habe ich versagt und ach, ich bin doch zu nichts zu gebrauchen. Einige nutzen das und sehen das dann als Geistlichkeit und sagen, so immer so niedergeschlagen zu sein, zu sagen, ja, ich bin der Schlimmste von allen Sündern und ich habe das verkehrt gemacht und das verkehrt gemacht. Er will uns schon überführen, aber nicht, dass wir dort stehen bleiben und sagen, ach, ich bin ja so schlecht, ich bin so schlimm, sondern zu sagen, weil ich so bin, brauche ich Vergebung, brauche ich Reinigung. Und deswegen komme ich zu Christus und lass mich reinigen und lass mich aufrichten und stehe dann nicht und sage, naja, aber immerhin bin ich gebadet. Ja, immerhin bin ich noch besser als die anderen. Sondern zu sagen, nee, ich war genauso, aber Christus hat mich reingemacht. Er hat mir vergeben und er verändert mich von innen heraus, dass ich nicht ständig hier bleibe. Und für alle, die da sind oder die hier arrogant und stolz sind und sagen, nee, dieses Problem habe ich nicht, zu denen dürfen wir sagen, zu sagen, doch, aber es gibt einen Ausweg und es kann bei dir anders werden. Du musst nicht in diesen Sünden bestehen bleiben. Dafür ist Christus als Retter gekommen. Dafür hat er die Schuld auf sich genommen, damit wir uns davon verändern lassen. Er überführt, aber die Überführung ist ein Mittel zum Zweck. Nicht das Ziel. Es ist dazu da, Veränderung zu bewirken. Und das tut genau der gleiche Heilige Geist. Weil der Heilige Geist bewirkt in uns nicht Zauberei, Ehebruch, Meineid, andere ausnutzen, sondern er bewirkt in uns Friede, Freude, Liebe, Langmut, Sanftmut, Geduld. Das ist, was Gott in uns bewirken möchte. Das ist, was der gleiche Heilige Geist bewirkt. Er überführt erstmal und sagt, schau mal, hier ist ein Problem, aber komm, nicht, hier ist ein Problem, lauf weg. Ich weiß nicht, da sind wir von Persönlichkeiten unterschiedlich. Einige, wenn sie ein Problem sehen, sagen, oh super, das ist eine Herausforderung, lass es mich angehen. Und andere sagen, schon wieder ein Problem, weg. Ja? Und Gott sagt, pass auf. Wir haben ein Problem. Bleib hier, lauf nicht weg. Weil ich bin hier mit dir. Und ich helfe dir. Du musst das nicht alleine durchstehen. Aber bleib da. Ich helfe dir. Ich verändere dich. Er ist unser Ausweg. Und diese Aufforderung, auch Buße zu tun, ist übrigens nicht nur für Ungläubige. Wir lesen das auch in Offenbarung 3, Vers 19. Da heißt es, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei eifrig und tu Buße. Und wenn du den Zusammenhang liest, das ist an eine Gemeinde geschrieben. Ja? Also auch dort, wenn wir sehen, da bin ich doch in alte Muster verfallen. Da bin ich falsch damit umgegangen, dass wir es in Ordnung bringen. Vielleicht hat keiner mitbekommen, was dein Gewissen bedrängt. Aber Gott weiß es und er lässt es nicht durchgehen. Aber er lässt es bereinigen. Und deswegen habe ich es auch so formuliert. Wir entgehen dem Gericht nicht durch Zudecken, sondern durch Zugeben und Zurechtbringen. Soweit das möglich ist. Ja? Genauso wie bei dem Bild hier mit dem ausgekippten Traubensaft. Es geht ihm um zu sagen, es reicht nicht, das zuzudecken. Zu sagen, lass uns da einen neuen Teppich drüber legen. Sondern lass uns zugeben, ich habe diese Verunreinigung verursacht. Und Herr, ich brauche deine Vergebung. Und du machst alles neu. Ja? Er überführt. Und das ist, wie er das Alte Testament beendet. Er sagt, okay, bevor ich komme, hier ist mein Maleachi, hier ist mein Bote. Nicht einfach, okay, lehn dich zurück, entspann dich, schau zu, wie mein Messias kommt. Er sagt, die Vorbereitung, die er von uns haben möchte, und ich glaube, die Vorbereitung, die er für uns vor Weihnachten haben möchte, ist, prüfe dein Herz, ich prüfe mein Herz. Sagen, Herr, wie sieht es aus? Bin ich bereit für dich? Hast du diese Veränderung bewirkt? Ist mir vergeben und ist eine Veränderung erkennbar? Und dann, ich nehme noch zwei Verse hier mit dazu, Verse 6 und 7. Da erklärt er weiter und sagt, nein, ich der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Dann letzte Aufforderung ist, kehrt um. Und er verweist darauf und sagte, nur weil er sich nicht ändert, meine Übersetzung, habt ihr nicht aufgehört, andere Übersetzungen sagen, existiert ihr überhaupt noch? Seid ihr noch nicht vernichtet? Gott ändert sich nicht, er steht zu seinen Verheißungen. Und wegen seiner Treue leben wir. Das Problem liegt also nicht bei Gott, sondern bei uns, die wir seine Gebote übertreten haben. Und darum seine Aufforderung, kehrt um. Wendet euch ab von den Wegen des Ungehorsams zum Herrn hin. Und das war genau die Botschaft, die dann auch Johannes der Täufer verkündigt hat. Tut Buße. Kehrt um. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Christus kommt. Vorbereitung. Tue Buße. Sehe, schau, prüfe, wo habe ich gegen Gott gesündigt und wende dich davon ab. Und Gott verspricht hier, und ich werde mich zu euch wenden. Er wird keinen abweisen, der zu ihm kommt. So heißt es auch, Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sagst du, aber du kennst mich nicht. Ich mache jeden Tag 37 Mal das Gleiche. Sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Petrus hat einmal den Herrn gefragt und hat gesagt, okay, boah, mit dem Vergeben, das ist ziemlich schwierig. Wie oft ist das denn wirklich nötig? Also, wenn der was tut und der kommt dann und sagt, tut mir leid, bitte vergib mir, ich habe das verkehrt gemacht. Okay, wir sollen vergeben, habe ich kapiert. Wie oft? 7 Mal? Und ihr sagt, nee, falsche Rechnung. 70 mal 7 Mal. Und das war nicht für die Mathematiker unter uns zu sagen, oh, 490, wir sind schon bei 487, bald muss ich nicht mehr. Nee, sondern es war, tu es immer wieder neu. Es gibt kein Ende, weil es bei Gott kein Ende gibt. Er selber stellt diese Forderung, das heißt, er selber wird die Forderung erfüllen. Wir dürfen immer wieder kommen. Aber nicht als, okay, ist dir ja sowieso egal, ich muss es nur einmal so sagen, hey, tut mir leid, und dann kann ich weitermachen. Weil ihr kennt das in zwischenmenschlichen Sachen, ne? Wenn ihr sagt, okay, du musst hingehen und dich entschuldigen. Und er sagt, ja, ja, tut mir leid. Okay, jetzt können wir weitermachen, oder? Nee, das funktioniert nicht. Und Gott sieht unser Herz. Der weiß auch, meinen wir, ich brauche deine Vergebung? Oder sagen wir, okay, ich sag jetzt ein paar Sätze und dann muss schon okay sein. Ja? Aber weil er aufs Herz schaut, sieht er, wenn wirkliche Umkehr da ist, dass er das auch nicht abweisen wird. Die Frage ist, ob wir das beherzigen oder wir es ignorieren. In Lukas 7 heißt es, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wie geht das? Die Verkündigung war bei beiden die gleiche. Johannes der Täufer hat ihn verkündigt. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sagen, weißt du was, das gilt für mich. Und ich bekenne, ja, ich brauche das. Und ich bezeuge das, indem ich mich taufen lasse. Die Schriftgelehrten, Gesetzesgelehrten, haben gesagt, er kann das ruhig predigen, aber das gilt für die anderen, das gilt nicht für mich. Und sie haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht. Nicht den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht, für sich. Weil sie es nicht für sich in Anspruch genommen haben. Die dachten, das gilt für alle anderen. Ich brauche das nicht. Deswegen haben sie auch nichts von der Wirkung bekommen. Sie waren nicht gerechtfertigt, sondern dachten, sie bleiben in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Beherzigen wir Gottes Anweisung an uns. Und auch die damaligen Zuhörer wollten wissen, was meinst du genau damit? Wo müssen wir denn umkehren? Und in den folgenden Versen sagt er, naja, also zum Beispiel, ihr gebt nicht von den Zehnten, der im Alten Testament so gefordert war, ihr gebt nicht zum Herrn. Ihr bestiehlt das, was Gott euch gegeben hat, ihr behaltet das einfach für euch. Das ist etwas, wo einige dort umkehren mussten. Andere haben gezweifelt, das ist in den Versen 13 bis 15, dass es etwas bringt, Gott zu dienen. Also, ich lese das kurz, Vers 13. Eure Worte sind Anmaßen gegen mich, spricht der Herr. Ihr sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Haben gesagt, bringt doch sowieso nichts. Da sagt er, okay, das ist etwas. Das ist eine Einstellung, die Gott geändert haben möchte. Alles, was nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, sollen wir lassen. Das wäre die beste Vorbereitung und für den Herrn das schönste Weihnachtsgeschenk. Und dann lass es mich so formulieren. Weihnachten ist nicht, ob du bekommst, was du haben willst, sondern ob du annimmst, was Gott dir schenken will. Weihnachten ist nicht, bekomme ich in einem schönen Geschenkbox das, was ich haben möchte, sondern nehme ich das an, was Gott uns schenken möchte, sein Sohn. Und die Vergebung, die in ihm ist, die Gemeinschaft mit Gott, die möglich ist durch ihn. Gott hat seinen Vorboten gesandt, Maleachi, Johannes den Täufer. Er ist dann selber gekommen, damit wir von Herzen umkehren. Hast du das getan? Bist du bereit für sein Kommen? Sonst ist jetzt noch Zeit, sich vorzubereiten. Sagen, Herr, schaue du auf mein Herz. Wo möchtest du, dass ich zu dir umkehre? Ich bin mir sicher, hier sitzen auch viele, die sagen, ja, das habe ich gemacht. Also dann kann ich einfach abwarten und schauen, dann wird er kommen. Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, die aufrichtig mit dem Herrn gingen. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Er sagt, okay, die, die den Herrn fürchten, die sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung, ich brauche sie immer wieder. Ich bin abhängig von dir und ich bin so dankbar, dass du Gerechtigkeit für uns vollbracht hast. Er sagt, Gott schreibt es auf und er sieht es und er sagt, eines Tages wird man den Unterschied wieder sehen. Vielleicht noch nicht am Heiligabend, vielleicht noch nicht diese Woche, dieses Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahrzehnt. Aber sagt, es wird wieder sichtbar sein. Und ich merke es und ich kenne den Unterschied. Und auch wenn der vielleicht von außen nicht so gravierend ist, wenn andere nicht diesen Riesenunterschied sehen können, Gott sieht es. Und er möchte, dass wir bereit sind. Und er tut das nicht mit einem, macht es euch bequem, Füße hoch, entspannen, ein Lieblingsgetränk, irgendwas zum Knabbern und dann schaut zu, was Gott tut. Sondern sagt, hier ist die Vorbereitung. Kehr um. Schau auf das, was Gott gefordert hat. Höre auf die Botschaft von dem Boten, den er gesandt hat. Und so machen wir uns für ihn bereit. Ich möchte, dass wir beten und werden dann singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und unsere Herzenseinstellung zu sagen, Herr, ich möchte meine Herzenstür für dich vorbereiten. Wenn du sagst, hey, das war bisher nicht der Fall, dann möchte ich dir anbieten, du kannst, während wir singen, gerne nach vorne kommen, einfach mit dem Herrn reden. Das keine Magie hier, das vorne zu machen, du kannst es auch gerne auf deinem Platz machen, aber manchmal ist es etwas für uns zu sagen, Herr, ich will wirklich mit dir gehen, das Jahr ist fast zu Ende, ein neues fängt bald an, ich will diese Botschaft nicht einfach an mir vorbeigehen lassen, ich will bereit sein. Bist du bereit? Himmlischer Vater, danke, dass du durch Maleachi diese Ankündigung gegeben hast, zu sagen, du wirst kommen und der Unterschied wird wieder sichtbar sein. Und du siehst schon jetzt den Unterschied, weil du die Herzen siehst. Du weißt, wer dich kennt, wer Vergebung hat. Und du möchtest, dass wir in diesem Leben und dass sich das in unserem Leben äußert. Und ich bete für alle hier, die dich kennen, die dir nachfolgen wollen, dass du uns ermutigst zu sagen, Herr, eines Tages, man wird den Unterschied sehen. Bleib dran, vertraue darauf, Gott sieht, wie wir leben. Aber wenn welche hier sind, die entweder dich noch gar nicht kennen oder die auf Abwege geraten sind, die dich nicht fürchten, sondern die ihren eigene Ziele verfolgen. Herr, ich bete, dass sie die Botschaft, die Maleachi hatte, die Johannes der Täufer hatte, die Jesus hatte, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nah. Danke, dass noch Gnadenzeit ist. Dass du uns einlädst zu kommen und wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Egal wie lange wir schon gewartet haben, egal was wir schon begangen haben, wer zu dir kommt, den stehst du nicht heraus. Danke für deine Verheißung, danke für dein Wirken. Und wirke du weiter in uns, dass wir wirklich bereit sind, auch für das Gedenken deines ersten Kommens. In Jesu Namen. Amen.